Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Zwei Fehlstarts von New Space-Raketen in einer Woche. Neue inspirierende James-Webb-Bilder. Keine Nachricht von Chinas Mond Rover. Rocket Factory Augsburg startet aus Schottland. US-Militär baut in hohen Orbits Laserkommunikationsinfrastruktur auf. NASA zerpflückt Artemis-1-Raumschiff. SpaceX hat zeitgleich 4 Raketen auf 4 Startrampen und beginnt die Endphase für Tests für den Starship-Orbitalflug. Ja, und gibt's tatsächlich frühestmöglichen Starttermin bekannt. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Bevor wir mit den Starts der vergangenen Woche anfangen, Oma Hilde in Portugal ist 90 geworden und so war ich für die Newsaufnahme leider noch nicht zurück im Senkrechtstarter-Studio, was die übliche Qualität der News hoffentlich nicht mindert. Schreib mir doch gern unter dem Video deine Meinung. Hier herzlichen Glückwunsch an Oma Hilde und auf die nächsten 90. Jetzt aber zu den Starts der vergangenen Woche. Am Montag, den 9. Januar, hat das chinesische Raketenstartup Galactic Energy seine Ceres-1 Feststoffrakete, soweit bekannt, erfolgreich von Jinquan aus gestartet. Am Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht, hat Virgin Orbit seinen Launcher One gestartet. Der lang erwartete Start des Air-Launchers sollte von Großbritannien aus der erste Orbitalraketenstart aus Westeuropa werden und hätte zugleich die erste Demonstration von Großbritannien für einen eigenen Zugang ins All werden können. Auch wenn es eine amerikanische Rakete ist. Nach dem Drop von dem Boeing 747-Trägerflugzeug Cosmic Girl kam es offenbar zu einem Fehler der zweiten Stufe. Es war der zweite Fehlstart bei 6 Starts des Launcher One seit seinem Erstflug im Mai 2020. Sowohl Scott Manley als auch SpaceNews.com äußern Bedenken, was die weitere finanzielle Situation von Virgin Orbit angeht. Auch am Dienstag, den 10. Januar um 5.50 Uhr, hat SpaceX seine Falcon 9 mit OneWeb-Internetsatelliten gestartet. Startplatz war Cape Canaveral und auch dorthin ist der Booster nach erfolgreicher Stufentrennung und Boostback zurückgekehrt. Ja, um in Sichtweite der Startrampe auf Landing Zone 1 in der Cape Canaveral Space Force Station zu landen. Es war der zweite Flug für Booster B1076 und auch der zweite SpaceX-Start mit OneWeb-Internetsatelliten. OneWeb fehlen jetzt nur noch 2 Starts, um seine Konstellation einsatzbereit zu machen. Am Dienstagnachmittag ist von Xichang aus eine Langer Marsch 2C gestartet. Nutzt das ist mir leider nicht bekannt. Am Mittwochmorgen gab es dann einen weiteren Fehlstart. Der Erstflug der RS-1 von ABL Space, einem weiteren amerikanischen Raketenstartup von Zodiac Alaska aus, schlug leider fehl. Wie das Unternehmen später mitteilte, schalteten sich alle neuen Erststufentriebwerke nach dem Start zeitgleich ab. ABL gab nicht bekannt, wann und in welcher Höhe die Rakete versagte, aber die Rakete fiel wohl zurück auf die Startanlagen und beschädigte diese schwer. Wenn dich mehr interessiert, wann der Flug von Raketen durch die Atmosphäre stabil ist und warum ungesteuerte Raketen in den Wind drehen, solltest du unbedingt in die aktuelle Technik-Episode von Senkrechtstarter schauen. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der SpaceX Falcon Heavy Start mit der US Space Force Mission 67 am Samstagabend kurz vor Mitternacht bereits gestartet sein. Wie bei allen Heavy- und Dragon-Missionen ist der Startpad PAD-39A im Kennedy Space Center in Florida. Da die Mission wie die vorangegangene Falcon Heavy-Mission direkt in einen geosynchronen Orbit geht, anstatt über eine geosynchrone Transferbahn, muss die Oberstufe mehrfach gezündet werden. Deswegen verfügt sie für ein adäquates Thermalmanagement über einen ungewöhnlichen grauen Streifen auf dem RP-1-Tank der Oberstufe. Die genaue Nutzlast ist nicht bekannt, aber der Mitflug eines Space-Tucks mit eigenem Antrieb und Energieversorgung, der theoretisch 6 Slots für Kleinsatelliten oder andere Nutzlasten hat, ist bekannt. Und weiter am Sonntagmorgen, den 15. Januar, plant die China Aerospace and Technology Corporation auch einen Langer Marsch 2D-Start von Taijiquan aus. Nutzlast ist mir leider auch nicht bekannt. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bisher schon gefallen hat, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen magst, genau, unbedingt Senkrechtstart abonnieren. Gerade als ich das Newscript geschrieben habe, kam über Anatoly Zak vom RussianSpaceWeb.com die Nachricht, dass es Verhandlungen zwischen Roskosmos und Ariane Space geben soll. Ja, die haben als Ziel den Austausch von festsitzender Hardware. So sitzen seit dem Einmarsch von Russland in die Ukraine OneWeb-Satelliten in Baikonur fest und eine russische Soyuz-Rakete in Kourou in Französisch-Guyana. Das James Webb liefert weiter spektakuläre Aufnahmen von unserem Kosmos. Wer noch einen inspirierenden Desktop-Hintergrund sucht, unbedingt auf der James Webb-Homepage vorbeischauen. Neben der Erforschung der Entstehung unseres Sonnensystems anhand ähnlicher Galaxien in der Vergangenheit, deren Licht Webb jetzt aber erst erreicht, macht aktuell die Erforschung des Exoplaneten LHS-475b von sich reden. Ja, den das James Webb erst entdeckt hat und der in etwa Erdgröße aufweist. Der chinesische Mars-Rover Tianwen-1 ist bisher wohl nicht aus dem Winterschlaf aufgewacht. Ähnlich der kürzlich verloren gegangenen NASA-InSight-Mission wurde der Rover über Solaranlagen mit Energie versorgt. Der Rover war zusammen mit dem ersten chinesischen Mars-Orbiter 2020 gestartet worden. Orbiter und Rover gelten als großer Erfolg der chinesischen Raumfahrt, die das im ersten Anlauf direkt geschafft hat. China ist nach den USA das einzige Land, dem der Betrieb eines Mars-Rover bisher gelungen ist. Zwar gibt es bisher kein offizielles Statement, weil aber eine Bekanntgabe der Wiederherstellung des Kontakts nach dem Mars-Winter ausgeblieben ist, können wir mit ziemlicher Sicherheit von einem Problem mit der Kommunikation ausgehen. Das US-Militär, genauer die US Space Force, möchte mit einem System von Laser-Terminals seine Satelliten untereinander verbinden. Es soll ein Laser-Kommunikations-Backbone im Weltraum entstehen. Dabei soll es speziell um Beyond-Leo-Orbits gehen, also gerade nicht um Kommunikationsnetzwerke im niedrigen Orbit, wie sie aktuell von OneWeb oder Starlink oder anderen aufgebaut werden. Ja, die meisten militärisch genutzten Satelliten wie GPS, aber auch die großen Spionagesatelliten befinden sich in über 10.000 Kilometern Höhe oder im GEO bei etwa 35.000 Kilometern Höhe. Ja, und genau in diesem Bereich soll dieses System flexible Satelliten abhörsicher verbinden können. Dazu passt übrigens die Meldung, dass der deutsche Laserkommunikationsspezialist Mynaric diese Woche einen Vertrag über 24 Millionen Dollar mit einem nicht genannten US-Unternehmen über die Lieferung seiner Conda Laser Terminals abgeschlossen hat. Wenn dich das Thema Laserkommunikation mehr interessiert, in der Videobeschreibung verlinke ich dir meine Technik-Episode über meinen Besuch bei Mynaric. Nicht nur Eigenwerbung für meine Videos, wenn du deine Leidenschaft für Raumfahrt und deinen Optimismus offen zur Schau stellen möchtest, unbedingt in den Senkrechtstarter Merchandise-Shop reinschauen. Dann NASA-Shirt hat ja schließlich jeder im Schrank. Die Rocket Factory Augsburg hat die Woche bekannt gegeben, dass sie mit dem schottischen Saxafort Spaceport einen exklusiven Zugang für den Start ihrer RFA-1-Rakete vom Pat Fredo vereinbart hat. Der Erstflug der RFA-1 ist laut Rocket Factory Augsburg derzeit für Ende 2023 geplant. Künftig soll die Startrampe nicht nur für Orbitalstarts, sondern auch für die Erprobung und Qualifikation der RFA-1-Erststufe genutzt werden. Diese Tests werden voraussichtlich Mitte 2023 beginnen. Grüße gehen nach Augsburg zu den Mädels und Jungs von der Rocket Factory. Die letzten Wochen hat uns das Kühlflüssigkeitsleck am Soyuz-Raumschiff MS-22 beschäftigt. Ja, die NASA soll sogar formal bei SpaceX nach einer möglichen Unterstützung angefragt haben. Roskosmos hat sich nun entschlossen, die nächste Soyuz MS-23 am 20. Februar ohne Crew zur ISS zu schicken, um den russischen Kosmonauten Sergei Prokopjew und Dmitri Petelin sowie den US-Astronauten Frank Rubio eine sichere Heimreise zu ermöglichen. Eine sichere Heimreise hat ein anderes Raumschiff schon hinter sich, wenn auch ohne Crew. Das Orion-Raumschiff von Artemis 1 ist am 11. Dezember bekanntlich im Pazifik gewassert. Mittlerweile wird das Orion-Raumschiff von Spezialisten der NASA in der Multi-Payload Processing Facility im Kennedy Space Center in Florida auseinandergenommen und gewartet. Teile des Artemis 1 Orion-Raumschiff, wie etwa Avionik-Boxen, sollen für den Flug von Artemis 2 wiederverwendet werden. Grundsätzlich wurde das Orion-Raumschiff in großen Teilen wiederverwendbar ausgelegt. Ob die Struktur des Artemis 1 Orion-Raumschiff als Ganzes nochmal fliegt, das steht aktuell, glaube ich, noch nicht fest. Kommen wir zu den SpaceX-News. Ich hatte letzte Woche schon darüber berichtet, dass SpaceX mit einer Startkadenz von 100 Starts über das Kalenderjahr 2023 plant. NASA Spaceflight hat nachgezählt, ob das aktuell möglich ist und hervorragend rausgearbeitet, was da aktuell das Nadelöhr ist. Das Video verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Zwar sind die Falcon 9 Booster extrem zuverlässig und die Wiederverwendung erlaubte SpaceX die atemberaubenden 61 Starts letztes Jahr. Für 100 Starts müssen aber genügend Zweitstufen gebaut werden. Die aktuelle Produktionsrate einer Oberstufe ist aktuell 5 Tage und die reicht gerade mal für 73 Starts im Jahr. Was aber auch schon eine beeindruckende Steigerung zum Vorjahr darstellen würde. Trotzdem, alle 87 Stunden müsste durchschnittlich eine Oberstufe die SpaceX-Produktionsanlagen verlassen, um auf die 100 Starts zu kommen. Mehr noch, die Triebwerke müssen ja nicht nur produziert werden, sondern auch getestet und zu ihrem Einsatzort gebracht werden. Was meinst du, ist das realistisch? Ja, oder wird gar das Starship signifikant zur Startrate beitragen? Schreib mir und den anderen doch gern unter dem Video. Zwar hat SpaceX mit 10 einsatzbereiten Boostern mittlerweile genug Erststufen, um auf die hohe Startrate zu kommen. Die autonomen Drone-Chips hingegen, auf denen ja die Booster in den meisten Fällen landen, gibt's aber nur für jeden der 3 Falcon-Startrampen einmal. Zwar hat SpaceX die Leistung der Falcon 9 weiter verbessert, die gewonnenen Treibstoffreserven haben zu immer mehr Landungen an Land geführt, trotzdem ist bei der Mehrzahl der Flüge wie den Starlink-Starts nicht genügend Treibstoff übrig, um zurück zur Startrampe zu fliegen. Wie schon im letzten Jahr dürfen wir immer öfter Flüge sehen, auf denen die SpaceX-Booster trotz Landung auf einem Drone-Chip kurze Boost-Specs durchführen. Die reichen dann zwar nicht für eine Landung an Land, sorgen aber dafür, dass die Drone-Chips mit ihrer im Vergleich zur Fluggeschwindigkeit der Raketen quälend langsamen Schleppgeschwindigkeit nicht zu lange Rundreisen machen müssen. Einen Vorgeschmack auf die angekündigte verrückte Startrate von 100 Flügen gab es schon diese Woche. SpaceX hatte die Woche nicht nur mit einer Cargo Dragon und der Crew Dragon Endurance zwei Raumschiffe im Orbit, sondern zeitgleich am selben Tag ganze 4 Orbitalraketen auf 4 Pads stehen. Falcon Heavy auf Pad 39A im Kennedy Space Center, eine Falcon 9 für den OneWeb-Start auf Space Launch Complex 40 in der Space Force Station in Florida, eine Falcon 9 für den Starlink-Start am 15. Januar auf Space Launch Complex 4 auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien und einen kompletten Starship-Stack aus Booster 7 und Chip 24 in der Starbase in Boca Chica, Texas. Ziemlich beeindruckend. Ja, von diesen 4 sind aktuell nur 3 wirklich einsatzbereit, aber das bringt uns zu den Starship-News. Es wird endlich wieder heiß auf der Starbase in Texas. Felix hatte darüber schon berichtet, dass ein potenzielles Startdatum für den ersten Orbitalflug des Starships an die Presse durchgegeben wurde. Dazu gleich mehr. Erst einmal zu den Aktivitäten in der Starbase. Wenn du dich nochmal auf den Stand der Technik beim Starship bringen willst, empfehle ich dir meine Zusammenfassung, die verlinke ich dir unter dem Video. Nachdem der Starttisch von SpaceX bereits in der ersten Januarwoche punktuell belastet wurde, um die Struktur für das massive Gewicht der gesamten betankten Rakete von über 5000 Tonnen zu verifizieren, hat SpaceX diese Woche den 69 Meter hohen Booster 7 zurück zur Startanlage gebracht und auf den Starttisch gestellt. Mit 33 Raptor-Triebwerken an Booster 7 wäre es mit 7700 Tonnen Schub die mit Abstand größte und schubstärkste Rakete aller Zeiten. Auch die Quick-Disconnect-Verbindung wurde hergestellt. Diese ermöglicht ein Betanken der Rakete bis kurz vorm Abheben. Jedoch ebenso das Bedrücken des Boosters für Drucktests und Belastungstests mit dem Starship on top sind so möglich. Der leere Booster ist deutlich stabiler, wenn er über einen Innendruck verfügt oder gar befüllt ist. Was passiert, wenn eine Rakete, die ihre strukturelle Stabilität hauptsächlich durch Innendruck erhält, nicht über diesen Druck verfügt, kann man wunderschön an dieser Atlas-Rakete mit Ballontank sehen. Fun Fact, auch die frühen Atlas-Raketen waren wie das Starship aus Edelstahl. Langsam nervös konnte man dann werden, als auch das Starship 24 von seinem Teststand auf dem Suborbital-Pad, auf dem auch der Static-Fire-Test ja durchgeführt wurde, auch in Richtung Starttisch gebracht wurde. Und siehe da, die Erwartungen wurden nicht enttäuscht und die Chopsticks des Mechazilla-Starts- und Fangturms hieften das Starship auf Booster 7. Mit etwa 120 Metern plus Starttischhöhe die größte gebaute Rakete aller Zeiten. Und jeder, der wirklich für Raumfahrt brennt, muss bei diesem Anblick hoffen, dass die Rakete auch starten wird. Auf diesen Flug wartet die Community schon seit dem ersten Full Stack im Sommer 2020. Ewig, wie das jetzt schon her ist. Damals noch mit Booster 4 und Chip 20. Mit dem jetzt durchgesickerten möglichen Starttermin für den 31. Januar könnte es nun endlich soweit sein. Wir sprechen zwar immer von Orbitalflug, aber de facto wird das Starship bei diesem Flug keinen ganzen Orbit absolvieren, sondern sollte alles glatt gehen, mit Orbitalgeschwindigkeit wieder in die Atmosphäre eintauchen und etwa 100 Kilometer nördlich vor Hawaii eine weiche Wasserlandung versuchen. Die Betonung liegt auf sollte alles glatt gehen. Ja, und das wird schon deutlich früher gelten, nämlich bei den noch anstehenden Tests. Weder wurde die komplette Rakete bisher weitgehend, geschweige denn voll betankt, noch haben wir einen statischen Feuertest aller 33 Raptor-Triebwerke gesehen. Der aktuelle Rekord liegt bei nur 14 Raptor-Triebwerken. Ja, ich erwarte vor einem Orbitalflug also mindestens eine Wet Dress Rehearsal, also die nasse Generalprobe, ähnlich zu den Tests vom SLS bei Artemis 1. Mit diesem Probelauf wird die gesamte Rakete und der Starttisch sowohl auf die statische Last getestet, als auch dem Startteam ermöglicht, ihre Prozeduren für einen Start-Countdown zu prüfen. Und so wie wir SpaceX kennen, dass alle seine Raketen vor einem Start einem Static-Fire-Test unterzieht, wird auch der Starship-Booster vor einem Flug mindestens einmal für einen Test unter Volllast laufen. Dies soll die Daten dann produzieren, die dem SpaceX-Team die nötige Zuversicht geben, dass man eine potenziell flugfähige Rakete hat. Es scheint aktuell unwahrscheinlich, dass ein erster Static-Fire-Test mit allen 33 Triebwerken zusammen mit Starship 24 durchgeführt wird. Also nicht gleich die Nerven verlieren, wenn Starship 24 in den nächsten Tagen wieder von Booster 7 heruntergehoben wird. Sowohl für einen statischen Feuertest als auch für einen Flugversuch muss zusätzlich zu den Strand- und Straßensperren das Dorf Boca Chica evakuiert werden. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, wie der aktuelle Stand ist und ob es ein potenzielles Startdatum gibt, empfehle ich euch die offizielle Seite der Bezirksregierung von Cameron County. Den Link, den findet ihr unter dem Video. Die aktuelle Sperrung zum Beispiel laufen alle unter Nichtflugtests. Aber selbst Elon Musk, der für seine sehr optimistischen Schätzungen bekannt ist, spricht von Ende Februar oder März. Wobei, soweit ich bisher weiß, noch keine offizielle Flugerlaubnis durch die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA vorliegt. Aber korrigiert mich da gerne, wenn ich da etwas verpasst haben sollte. Es könnte sein, dass ich ab sofort vorsichtiger mit folgender Formulierung sein muss. Deutlich näher dran als der Start des Starships sind die Starts der kommenden Woche. Am Sonntagnachmittag, den 15. Januar, plant SpaceX einen weiteren Starlink-Start mit seiner Falcon 9. Startplatz ist die Vandenberg Space Force Base in Kalifornien und Startzeit wäre 17.18 Uhr MEZ. Am Mittwoch, den 18. Januar, plant SpaceX einen Falcon 9 Start von der Space Force Station Cape Canaveral in Florida. Nutzlast ist ein GPS-3-Satellit für die US-Regierung. Startzeit wäre 13 Uhr MEZ. Ich bin aktuell in Elternzeit, da nur sehr vereinzelt Livestreams von mir. Wenn du trotz dieser aktuellen Unregelmäßigkeit mitbekommen möchtest, wenn ich live bin, am besten zum Abo noch die Glocke drücken, damit du von YouTube erinnert wirst. In deinen YouTube-Einstellungen kannst du dann festlegen, wie du gerne erinnert werden möchtest. Aber das Senkrechtstarter-Abo ist insgesamt eine hervorragende Idee, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie Raumfahrt eigentlich funktioniert. Ein großes Dankeschön geht wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Wenn auch du Senkrechtstarter dabei unterstützen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft oder dem Senkrechtstarter Patreon. Aber ich freue mich auch über alle super Thanks. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Ohne euch würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag TeamSpace. Und die Woche gab es was Besonderes, und zwar ein Pizzaback-Video, ganz exklusiv nur für die Schutzengel, wo ich zeige, wie ich Pizza backe. Ich hoffe, auf einer Mondbasis oder Marsbasis wird es eine Pizzeria geben. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment, wenn es dir genauso geht. Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.